NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Uns beschäftigen folgende Themen. Der Bundesgesundheitsminister wehrt sich gegen Kritik an den Impfstofflieferungen. Möglicherweise fangen die Briten Engpässe bald mit dem Impfstoff von AstraZeneca auf. Mehr als 1.000 Tote und mehr als 22.000 Neuinfektionen. Warum machen nicht alle mit beim Kampf gegen Corona? Das fragt sich unsere Kommentatorin. Wir schauen auch auf zwei Abkommen der EU, den Post-Brexit-Pakt, der in London das Unterhaus passiert hat, und das Investitionsabkommen der EU mit China. Und darüber hinaus schauen wir auch auf Putins Umgang mit Regierungskritikern, und in Argentinien sind Schwangerschaftsabbrüche nun erlaubt. Zum Jahreswechsel sind die Corona-Infektionszahlen noch nicht gebremst. 1.129 Tote und mehr als 22.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat das Robert-Koch-Institut heute früh mitgeteilt. Die Regierung mahnt deswegen nun zu Vorsicht. Große Erwartungen ruhen auf den gestarteten Impfungen. Wie schnell können die nächsten Lieferungen aber kommen? Zum aktuellen Stand und den Appellen an uns alle, Silvester im kleinen Kreis zu bilden, aus Berlin, Angela Tisch.
Für den Bundesgesundheitsminister ist klar, dass der Lockdown länger dauern wird als bis zum 11. Januar. Die Infektionszahlen bleiben hoch. Zum ersten Mal werden dem Robert-Koch-Institut über 1.000 Corona-Tote an einem Tag gemeldet.
Die Infektions- und Todeszahlen zeigen aber auch, dass wir von einer Normalität, wie wir sie uns wünschen, noch sehr weit entfernt sind.
Spahn will dem Bund-Länder-Treffen am nächsten Dienstag nicht vorgreifen. Aber auch aus den Ländern gibt es seit Tagen deutliche Signale. Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, sagt in seiner vorab veröffentlichten Neujahrsansprache, es gibt noch keine Entwarnung, sondern vielleicht die härtesten Wochen dieser Pandemie. In Düsseldorf schaut Armin Laschet nach einem Besuch auf einer Intensivstation ernst in die Kameras.
Meine Erwartung, der Lockdown wird noch weiter gehen. Denn wir dürfen keine weiteren Risiken eingehen, denn die Krankenhäuser, das können Sie hier beobachten, sind an der Grenze der Belastung.
Hoffnung machen Nachrichten von neuen Impfstoffen, wie dem in Großbritannien zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca. Das müsse jetzt rasch in der EU geprüft und zugelassen werden, ebenso wie das Serum Moderna aus den USA. Kommt es dazu, kündigt der Bundesgesundheitsminister an, dass die US-Firma 1,5 bis 2 Millionen Impfdosen für Deutschland liefern könne. Im ersten Quartal 2021. Jens Spahn reagiert auf immer wieder kritische Nachfragen, warum das nicht schneller geht und warum der deutsche Impfstoff auch ins Ausland geliefert werde.
Ich will aber auch einfach nochmal daran erinnern, es war nicht absehbar bis zum 9. November, dass der erste Impfstoff, der zugelassen wird, ein in Deutschland entwickelter sein würde. Bis dahin war überhaupt nicht klar, ob es einen wirksamen Impfstoff geben würde, übrigens.
Dies sei Anlass zu Freude und Zuversicht, sagt Spahn. Das unterstützen auch die Wissenschaftler. Der BioNTech-Impfstoff sei überaus gut verträglich und der Nutzen übertreffe die Risiken um ein Mehrfaches, erklärt Klaus Zischutek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts.
Wir haben einen sehr wirksamen Impfstoff, der nach allen Regeln der Kunst geprüft wurde. Haben Sie Vertrauen? Ein kleiner Pieks schützt vor einer gefährlichen Infektionskrankheit.
Doch die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, scheitert momentan an noch nicht vorhandenen Impfdosen. Aus den Bundesländern ist Unmut zu hören. Die Berliner Gesundheitssenatorin Kalaitschi und ihre bayerische Kollegin Hummel kritisieren, dass das Bundesgesundheitsministerium die für den 4. Januar angekündigte Impfstofflieferung abgesagt hat. Spahn hatte am Mittag in Berlin um Verständnis für die Verzögerungen geworben.
Ich weiß nicht, ob sich alle eine Vorstellung darüber machen, was das bedeutet, wenn das erste Produkt, das man hat, eines ist, dass die ganze Welt gleichzeitig will. Was das logistisch allein schon bedeutet, was das in der Frage der Begleitung bedeutet. Ich will das alles nicht entschuldigen, ich will es nur erklären.
Am Vormittag seien alle Bundesländer beliefert worden, sagte Spahn. Das bestätigte die bayerische Staatsministerin auf Anfrage. Diese Lieferung decke nach den Planungen von BioNTech auch die erste Januarwoche ab, erklärt eine Sprecherin von Minister Spahn dem ARD-Hauptstadtstudio. Die nächsten Lieferungen seien für den 8. und den 18. Januar geplant, ab dann vorerst wöchentlich, immer Montag.
Und wie eben erwähnt, sollen Großbritannien ja bereits in der kommenden Woche ein weiterer Corona-Impfstoff zum Einsatz kommen. Das Präparat des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca kann einfacher gelagert werden und ist deutlich günstiger als der bereits zugelassene Impfstoff von BioNTech Pfizer. Aber auch nicht ganz so wirksam. Jenny Bayern mit den Einzelheiten.
Eine britische Erfolgsgeschichte. So nannte es Gesundheitsminister Matt Hancock am Morgen, als er im BBC-Fernsehen die Zulassung des Covid-19-Impfstoffes der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca verkünden konnte.
This is a really significant moment in the fight against this pandemic.
Dies ist ein sehr wichtiger Moment im Kampf gegen die Pandemie, denn ein Impfstoff ist unser einziger Ausweg. Die Zulassung des Oxford-AstraZeneca-Impfstoffs ist eine gute Nachricht für das ganze Land. Es ist eine wahre britische Erfolgsgeschichte. Und das sind wirklich gute Nachrichten heute Morgen.
This is a real British success story. And so this is really good news this morning.
Insgesamt hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen des Impfstoffes bestellt. 4 Millionen davon sollen schon in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen. Die ersten Impfungen mit dem Oxford-AstraZeneca-Impfstoff sind schon für Montag geplant. Im Vergleich zum Produkt von BioNTech/Pfizer hat der neue Impfstoff einige wichtige Vorteile. Er ist günstiger und er muss nicht bei minus 70 Grad gelagert werden, sondern lediglich bei Kühlschranktemperatur. Außerdem betont Gesundheitsminister Hancock.
The vaccine's not just been approved.
Die zuständige Arzneimittelbehörde hat den Impfstoff nicht nur zugelassen, sondern auch bestätigt, dass die Immunität bereits 14 Tage nach der ersten Impfung eintritt. Damit können wir die Zahl der Menschen mit einer Impfung enorm beschleunigen.
Really accelerate the number of people who get protected.
Die zweite Impfung muss innerhalb von 4 bis 12 Wochen erfolgen. Die britische Impfkommission rät, die ersten verfügbaren Impfdosen zu nutzen, um möglichst vielen Menschen in der höchsten Risikogruppe diese erste Impfdosis zu geben. Das empfiehlt auch Professor Andrew Pollard, Direktor der Oxford Vaccine Group an der Uni Oxford.
There's good protection with the first dose.
Schon die erste Dosis bietet einen guten Schutz, und zwar bis zum Zeitpunkt der zweiten Dosis. Die zweite Dosis ist aber die entscheidende, denn sie bietet dann den langfristigen Schutz. Und damit können wir hoffentlich weitere Infektionswellen verhindern. Aber jetzt sollten wir uns erstmal darauf konzentrieren, möglichst vielen Menschen diese erste Dosis zu geben. Je mehr Menschen diesen ersten Schutz haben, desto größer wird der Einfluss auf den Pandemieverlauf sein.
Die britische Regierung will durch die großflächigen Impfungen vor allem das britische Gesundheitssystem NHS entlasten. Das ist nach eigenen Angaben inzwischen am Anschlag. Mehr noch als zu Beginn der ersten Corona-Welle im Frühjahr. Diese Erfahrung hat auch Professor Pollard gemacht.
Meine Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern erleben gerade regelrechte Horrorszenarien aufgrund von Corona. Die nächsten Schritte werden deshalb wirklich entscheidend sein. Wir müssen uns klar machen, dass wir erst dann wieder sicher sind, wenn die Menschen den Impfstoff im Arm haben.
Udo Schmidt berichtete. Mehr als 1.000 Tote an einem Tag in Deutschland, zigtausende Neuinfektionen. Und dennoch suchen immer noch viele nach Schlupflöchern und gehen bis an die Grenzen dessen, was erlaubt ist. Oder auch darüber noch hinaus. Was braucht es denn eigentlich noch, damit sich alle zusammenreißen, alle mitmachen, sich zurückhalten, fragt sich Franka Welz. Hier ihr Kommentar.
1.129 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 an einem Tag. Großeltern, Mütter, Väter, auch Kinder, Freunde, Kolleginnen, mehr als 32.000 insgesamt. Wie viele müssen es noch werden, bis auch die Letzten in Politik, Wirtschaft und dem Rest der Gesellschaft verstanden haben, dass sich eine solche Pandemie nicht wegwünschen lässt? Stattdessen schleppt man sich mühsam, noch vollgefressen vom härtesten Weihnachten, das, so der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, die Nachkriegsgenerationen je erlebt hätten, in den Skiurlaub in Pandemiegebieten. Andere veranstalten Glühweinpartys und wenn man so sieht, wie viele Menschen angeblich in nur 2 Haushalten leben sollen, entsteht der Eindruck, dass die Großfamilie klammheimlich ein Revival erlebt hat. Ist dieses Land nach Jahrzehnten beispiellosen Wohlstands und relativer Sorglosigkeit wirklich so satt, dass viele, denen es so lange so unbeschreiblich gut ging, noch immer nicht im Sinne aller in den Krisenmodus umschalten und sich für eine begrenzte Zeit einschränken können? Denn die vermeintliche Normalität, die sich so viele, gerade aus der wohlhabenden Mittelschicht, zurückwünschen, war nie wirklich normal, sondern immer ein unglaubliches Privileg, das uns dankbar und demütig stimmen sollte. Und wir müssen im Zusammenhang mit Corona über Privilegien reden. Denn diejenigen, die gerade auf ihr eingebildetes Grundrecht auf Skiurlaub in Pandemiegebieten pochen, sind überwiegend nicht die, die im Niedriglohnsektor schuften und teils heftig unter Druck gesetzt werden, möglichst nicht auszufallen, sich am besten nur testen zu lassen, wenn ohnehin Urlaub ansteht. Mit Sicherheit kein Skiurlaub. Nein, der Skiurlaub im Pandemiegebiet ist so etwas wie die Clan-Hochzeit der wohlhabenden Mittelschicht, zumeist ohne Migrationsgeschichte. Deshalb müssen wir auch über Herkunft reden. Wird ja schließlich seit Beginn der Pandemie nur zu gerne gemacht, wenn es um die vermeintlich anderen geht. Zuerst waren es asiatisch aussehende Menschen, dann Sinti und Roma, rumänische Hilfsarbeiterinnen, schließlich Menschen mit türkischem oder arabischem Hintergrund, die im Zusammenhang mit Corona unter Generalverdacht gestellt wurden. Um 70% sind die Fälle rassistischer Diskriminierung im Corona-Jahr laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes angestiegen. Und wer genüsslich die Herkunft von Minderheiten problematisiert, kann nicht empört aufschreien, sobald es um Teile der Mehrheitsgesellschaft geht. Die, die trotz Pandemie alles wollten. Gesundheitsschutz, aber eben auch Reisen und andere Annehmlichkeiten. Müssen erst Kliniken an den Rand des Zusammenbruchs kommen, wie in Teilen Sachsens, bevor Menschen verstehen, dass das Leid der anderen genauso schwer wiegt wie das eigene? Muss erst ein deutsches Bergamo her oder sind diese 1129 Toten an einem Tag womöglich doch genug, um endlich aufzuwachen?
Soweit die Meinung von Franka Welz aus unserem Hauptstadtstudio. Dass der Shutdown verlängert wird, gilt vielen eigentlich nur noch als Formsache. Und zwar in die Verlängerung würde es dann wohl gehen am 5. Januar, wenn Bund und Länder sich wieder treffen. Schon einen Tag vorher, am 4. Januar, beginnt aber in Hamburg und auch Mecklenburg-Vorpommern die Schule wieder. Die Ferien sind vorbei. Thorsten Iffeland aus unserer Aktuellredaktion. Wie soll denn der Unterricht dann eigentlich aussehen?
Die Präsenzpflicht im Unterricht ist bundesweit bis zum 10. Januar aufgehoben. Hamburg geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Dort hat man diese Regelung vorzeitig um eine Woche verlängert. Eltern sollen ihre Kinder wann immer möglich zu Hause betreuen und mit ihnen lernen. Die Schulen bleiben aber grundsätzlich geöffnet, erklärt Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher auf NDR Info.
Die Möglichkeit, die Kinder zur Schule zu geben, wenn man sie zu Hause nicht betreuen kann, das wollten wir auf jeden Fall für eine Woche verlängern, damit es eine gewisse Planungssicherheit gibt.
Die gibt es so in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht, zumindest nicht über den 10. Januar hinaus. Bildungsministerin Martin plädierte zuletzt für die Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort in den Schulen, zumindest für die Abschlussklassen und die unteren Klassenstufen.
Aber die anderen Bundesländer im Norden, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und ja auch Nordrhein-Westfalen haben noch ein paar Tage mehr Zeit. Dort gehen die Ferien ja noch länger. Wie sehen denn da die Pläne aus?
Ja, in Schleswig-Holstein setzt sich die Bildungsministerin am kommenden Wochenende mit ihren wissenschaftlichen Beratern zusammen und will daraus dann Schlussfolgerungen für den Schulbetrieb ziehen. Es sei zu früh zu entscheiden, wie der Schulunterricht ab dem 11. Januar aussehen soll. Es fehlten belastbare Zahlen, also ob und wie stark der Lockdown bis dahin geholfen hat, die Infektionszahlen zu drücken. Ähnlich sieht das auch NRW-Ministerpräsident Laschet. Er äußerte sich im WDR so.
Die Schulministerin hat einen 3-Stufen-Plan vorgelegt, je nach Inzidenz in den Landkreisen, in denen wir leben. Aber ich würde da trotz allem empfehlen, abwarten bis in die ersten Januartage, bis wir klarere Daten haben und dann eine Entscheidung für alle Länder. Und nicht in jedem Land anders.
Einen derartigen Stufenplan gibt es in Niedersachsen schon seit Mitte Dezember. Für die meisten Schülerinnen und Schüler geht es für erstmal 3 Wochen im Wechselunterricht weiter. Also geteilte Klassen, die einen sind zu Hause, die anderen dürfen in die Schule. Für die, die im kommenden Jahr Abitur machen, gilt Präsenzunterricht. Auch Grundschüler werden vor Ort unterrichtet. Die Maske ist aber für alle Pflicht.
Soweit Informationen von Thorsten Iffeland. Drama, Drama, Drama. Das trifft absolut zu auf das Ringen um ein Post-Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Nach der EU-Führung heute früh hat das Unterhaus in London den Brexit-Handelspakt inzwischen gebilligt. In Kraft treten wird das Gesetz aber voraussichtlich erst nach Mitternacht, wenn auch das Oberhaus ebenfalls dafür gestimmt und auch die Queen ihre formelle Zustimmung gegeben hat.
The eyes to the right, 521. The nose to the left, 73. The eyes have it, the eyes have it, and look.
Das Brexit-Handelsabkommen hat die Zustimmung des britischen Unterhauses gefunden. Boris Johnson hatte zuvor im Unterhaus noch einmal geworben.
We now seize this moment to forge a fantastic new relationship with our European neighbors based on free trade and friendly cooperation.
Wir werden mit Handelspartnern in aller Welt ein neues Kapitel unserer Geschichte aufschlagen, hatte Johnson erklärt und damit versucht, wenigstens einige seiner untreuen Parteifreunde umzustimmen. Wichtig war das nicht, denn Labour hatte schon vor der Sitzung Zustimmung signalisiert. Ein dünnes Abkommen, aber immer noch besser als gar kein Abkommen, befand Oppositionsführer Keir Starmer.
Now this is a thin deal, but a thin deal is better than no deal.
Auch Starmer musste Kritik aus den eigenen Reihen einstecken von Labour-Abgeordneten, denen das Abkommen nicht weit genug geht. Theresa May, Johnsons glücklose Vorgängerin, zeigte sich überrascht von der Kritik der Opposition an dem Abkommen.
I welcome this deal and I will be supporting it today. And I welcome the fact that the official opposition will be supporting this deal.
Ich unterstütze das Abkommen und freue mich über die Unterstützung der Opposition. Ich kann deren Kritik aber nicht verstehen. 2019 hätten sie einen besseren Vertrag haben können, aber den haben sie abgelehnt. Ich möchte also keine Belehrungen.
So I will take no lectures from the leader of the opposition on this deal.
Boris Johnson war am Ende der Sitzung zufrieden. Ein Vertrag sei geschlossen, der Zölle ausschließe und Großbritannien endlich wieder Unabhängigkeit ermögliche. Mit dem 1250 Seiten starken Abkommen werden die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien sowie die Zusammenarbeit bei Fischfang, Energie, Transport und Sicherheit geregelt. Nun muss noch das Oberhaus zustimmen. Die Debatte wird bis in den späten Abend dauern. 145 Wortbeiträge sind angemeldet. Dann muss die Queen das Abkommen in Form eines Gesetzes unterzeichnen. In Windsor dürfte es eine lange Nacht des Wartens werden.
Udo Schmidt berichtete. Und es gibt ein weiteres Abkommen, was heute unterzeichnet wurde. Die EU und China vertiefen ihre Wirtschaftsbeziehung. Nach 7 Jahren Verhandlungen haben sich beide Seiten heute im Grundsatz auf ein Investitionsabkommen geeinigt, also noch nicht unterschrieben, das faire Wettbewerbsbedingungen sichern soll. Für die kommunistische Führung ist das viel wert, gerade wegen des Konflikts mit den USA. Viel Lob kam auch aus der deutschen Wirtschaft, doch es hagelte auch Kritik angesichts der Menschenrechtslage in China.
Ein Bildschirm, 5 Gesichter, ein paar Kameras und Mikrofone. Ein EU-China-Gipfel sieht in Corona-Zeiten ziemlich schmucklos aus. Für die europäische Seite sind Kommissionschefin von der Leyen, Ratspräsident Michel und Bundeskanzlerin Merkel als Vertreterin des deutschen EU-Vorsitzes dabei. Aus Paris wird Präsident Macron zugeschaltet, aus Peking Staats- und Parteichef Xi Jinping. Virtuell gibt die Runde grünes Licht. Das Investitionsabkommen zwischen der EU und China hat damit eine erste Hürde genommen. Kurz danach meldet sich die Kommissionspräsidentin per Twitter.
Mit diesem Abkommen wahren wir unsere Interessen und fördern unsere Grundwerte. Es gibt uns einen Hebel, die Zwangsarbeit zu bekämpfen.
Der Vertrag wird die Chancen europäischer Unternehmen auf dem gewaltigen chinesischen Markt deutlich verbessern. Davon ist die EU-Kommission überzeugt. Investoren aus Europa haben es in China künftig leichter, weil Peking viele Zugeständnisse gemacht hat und wichtige Wirtschaftsbereiche wie die Autobranche oder die Telekommunikation öffnen will, sagt auch der Chef des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange.
Wichtig ist, dass zudem Staatsunternehmen nicht mehr bevorzugt werden, dass Subventionen transparent und auch mit Beschwerdemöglichkeiten versehen wird und es auch kein geforderter Technologietransfer mehr geben wird.
Denn der sogenannte Joint-Venture-Zwang fällt weitgehend weg. Europäische Firmen müssen sich also nicht mehr mit chinesischen Partnerbetrieben zusammentun und ihr Wissen teilen. Damit wäre auch das geistige Eigentum besser geschützt. Außerdem sieht die Vereinbarung vor, dass sich China an internationale Nachhaltigkeitsstandards hält, etwa im Umwelt- oder Sozialbereich. Die Führung in Peking verspricht außerdem, sich um die Umsetzung von Regeln gegen Zwangsarbeit zu bemühen. Ein Lippenbekenntnis, mehr nicht, sagen Kritiker wie der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer.
Das ist nur eine höfliche diplomatische Umschreibung für die brutale Absage. Lasst uns in Ruhe, das machen wir nicht.
Die Christdemokraten im Europaparlament sind mit dem Vertrag dagegen zufrieden. Auch der deutsche Sozialdemokrat Bernd Lange hält die Vereinbarung grundsätzlich für richtig.
Wiewohl es völlig klar ist, dass das undemokratische Verhalten in Hongkong, die Menschenrechtsverletzungen, das Schicksal der Uiguren überhaupt nicht unter den Tisch gekehrt werden. Hier werden wir klar und deutlich unsere Positionen formulieren.
Das Europaparlament hat bei diesem Vertrag das letzte Wort und wird Nachbesserungen verlangen. Vor allem bei den Arbeitnehmerrechten und dem Kampf gegen die Zwangsarbeit kündigt China-Experte Reinhard Bütikofer schon mal an.
Es gibt keinen Deal, bevor nicht das Europäische Parlament Deal gesagt hat.
Die Verhandlungen dürften also schwierig werden. Und weil die Vertragstexte zunächst in die Amtssprachen übersetzt und von Juristen abgeklopft werden müssen, wird es sowieso noch eine ganze Zeit dauern, bis das Abkommen tatsächlich unterschriftsreif ist. In Brüssel heißt es mehrere Monate, mindestens, vielleicht sogar ein Jahr.
Aus Brüssel berichtete Stefan Überbach über das Investitionsabkommen zwischen der EU und China. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind momentan alles andere als entspannt. Unter anderem wegen des Giftanschlags auf den Putin-Gegner Alexei Nawalny. Nun hat Russlands Präsident Putin in einem Neujahrsschreiben an Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier die Hoffnung geäußert, dass beide Länder im neuen Jahr doch wieder enger zusammenarbeiten. Im Fall Nawalny zeichnet sich derzeit kein Ende ab. Nawalny würde gern nach Russland zurückkehren, allerdings wird bereits erneut gegen den prominenten Oppositionellen ermittelt. Dazu aus Moskau Christina Nagel.
Es wird also wieder ermittelt gegen Alexei Nawalny, dieses Mal wegen Veruntreuung von Spendengeldern im großen Stil. Es geht um umgerechnet rund 3,9 Millionen Euro, die in Form von Spenden an seinen Fonds zur Bekämpfung von Korruption gegangen seien, die er aber unter anderem für private Auslandsurlaube und persönliche Anschaffungen verwendet habe, so das Ermittlungskomitee. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 10 Jahre Haft. Nawalny selbst reagierte mit Hohn und Spott auf das neue Verfahren, sprach von Hysterie, von Anschuldigungen, die von Putin frei erfunden seien. Er habe nichts anderes erwartet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sah sich heute erneut genötigt, Stellung zu nehmen und auf die zuständigen Behörden zu verweisen. Sie wissen, dass Putin nicht hysterisch ist. Putin bereitet sich auf ein Treffen mit dem Premierminister vor und führt internationale Telefongespräche, um seinen Kollegen zum bevorstehenden neuen Jahr zu gratulieren. Alle anderen Details erfragen Sie am besten beim Ermittlungskomitee. Wir verfügen nicht über entsprechende Informationen. Bereits gestern hatte Peskow die Journalisten des Kreml-Pools an die russische Strafvollzugsbehörde verwiesen. Diese hatte Nawalny Anfang der Woche ein Ultimatum gestellt. Da er, wie aus dem medizinischen Fachblatt The Lancet hervorgehe, wieder genesen sei, müsse er sich umgehend persönlich bei den russischen Behörden melden. Er verstoße sonst gegen seine Bewährungsauflagen. Es drohe in diesem Fall eine Inhaftierung. Sowohl das Ultimatum als auch die neuen Ermittlungen, meint der Politologe Andrei Kolesnikow im Sender Echo Moskwy, seien ein deutliches Signal an Nawalny, nicht zurückzukommen. Nawalny hat bereits erklärt, er werde sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Eine Rückkehr birgt für ihn hohe Risiken. Bleibt er aber im Exil, droht seinen Projekten langfristig das Aus.
Und Russlands Präsident Putin greift weiter durch gegen missliebige Kritiker. Heute hat er das umstrittene ausländische Agentengesetz unterzeichnet. Wen es trifft und welche Folgen es haben kann, das erklärt Oliver Schosch.
Betroffen sind laut dem neuen Gesetz nicht registrierte öffentliche Organisationen und Einzelpersonen, die sich mit Politik oder mit militärischen Fragen beschäftigen und die Geld oder andere Hilfen aus dem Ausland beziehen. Die Betroffenen müssen beantragen, dass sie in eine Liste ausländischer Agenten aufgenommen werden. Sie müssen den Begriff ausländischer Agent angeben bei all ihren Veröffentlichungen und bei ihrer geschäftlichen Kommunikation. Und sie müssen regelmäßig Rechenschaftsberichte über ihre Arbeit und ihre Finanzen vorlegen. Die Betroffenen dürfen nicht mehr im Staatsdienst beschäftigt sein und auch nicht in kommunalen Verwaltungen arbeiten. Und sie dürfen keinen Zugang mehr zu Staatsgeheimnissen erhalten. Kritiker sprechen von Willkür. Jeder, der Kontakt zum Ausland hat, könne gebrandmarkt, diskriminiert und bestraft werden, so der Vorwurf. Die Regierung hingegen spricht von einer notwendigen Transparenz. Die Interessen des Auslands in Russland müssten öffentlich gemacht werden. Ausgeschlossen von den neuen Regelverschärfungen sind laut dem Gesetz Organisationen aus dem Bereich Wissenschaft, Kultur, Naturschutz, Gesundheit und Soziales.
Seit Jahrzehnten haben Frauen in Argentinien für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gekämpft. Schwangerschaftsabbrüche waren seit Anfang der 20er Jahre im Land verboten und wurden mit bis zu 4 Jahren Gefängnis bestraft. Heute nun hatten die Frauen Erfolg. Der Gesetzesprozess war immer wieder von hochemotionalen Auseinandersetzungen begleitet worden. Die Kirche im Heimatland von Papst Franziskus hatte sich entschieden gegen die Reform ausgesprochen. Demgegenüber stand eine breite Bewegung, die ein Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihren Körper als Argument für die Liberalisierung anführte. Aus dem ARD-Studio Latein und Südamerika, Anne Herberg.
Argentinien hat Schwangerschaftsabbrüche legalisiert. Der Senat des Landes stimmte am Mittwoch nach einer 12-stündigen Sitzung für den Gesetzesentwurf, unter dem Abtreibungen in den ersten 14 Wochen einer Schwangerschaft erlaubt werden. Unter den Senatoren gab es 38 Stimmen für den Entwurf, 29 dagegen sowie eine Enthaltung. Damit ist Argentinien, die Heimat von Papst Franziskus, das größte lateinamerikanische Land, das Schwangerschaftsabbrüche legalisiert. Vor dem Kongress hatten sich tausende Unterstützer des Gesetzes versammelt, die nach der Abstimmung in Jubel ausbrachen und zu einem Straßenfest zusammenkamen. Vor 2 Jahren war eine ähnliche Initiative noch im Senat gescheitert. Bislang können Frauen in Argentinien nur in Ausnahmefällen abtreiben, bei Vergewaltigung oder einer Gefahr für die Gesundheit der Mutter. Anhänger der feministischen Bewegung in Argentinien kämpfen seit mehr als 30 Jahren für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Die katholische Kirche und evangelikale Pfingstgemeinden positionierten sich strikt gegen das Abtreibungsgesetz. Unmittelbar vor der Abstimmung sandte der aus Argentinien stammende Papst Franziskus eine Botschaft an das Land, in der er um den Schutz des ungeborenen Lebens warb. Schätzungen zufolge gibt es in Argentinien pro Jahr zwischen 300.000 und 500.000 heimliche Abtreibungen. Laut Amnesty International sind Komplikationen nach illegalen Abtreibungen die Hauptursache für die Müttersterblichkeit in dem südamerikanischen Land.
Das EU- und Urlaubsland Kroatien steht nach einer mehrtägigen Erdbebenserie unter Schock. Der EU-Kommissar für Krisenhilfe Lenarcic hat Hilfe für die Region angekündigt und will sich so bald wie möglich vor Ort ein Bild von der Lage machen. Im Online-Dienst Twitter schrieb Lenarcic, die EU werde Winterzelte, elektrische Heizung, Betten und Schlafsäcke ebenso wie als Unterkünfte nutzbare Container schicken. Und auch heute wieder bewegte sich in Kroatien die Erde, wie Clemens Ferenkotte berichtet.
Drei Nachbeben der Stärke 4,1 bis 4,8 haben seit den frühen Morgenstunden erneut die am schwersten betroffene Region um die beiden Städte Petrinja und Sisak erschüttert. Darinko Dumbovic, der Bürgermeister von Petrinja, heute Morgen. Meine zweite schlaflose Nacht mit den Menschen, die diese Tage und Nächte in Angst und Ungewissheit verbringen. Das, was wir hier erleben, kann man nicht in wenigen Worten beschreiben. Und wenn wir wenig Schlaf finden, dann weckt uns das Erdbeben. Hunderte von Soldaten und Angehörige der Rettungsdienste hatten in der Nacht ihre Suchaktion nach Überlebenden fortgesetzt. Alle zuständigen Behörden in Kroatien, so sagte der Bürgermeister, hätten ihre Aufgaben erfüllt. Binnen einer Stunde nach dem schweren Beben gestern um 12.19 Uhr seien die Rettungskräfte eingetroffen, hätten verletzte alte Menschen und Verschüttete bergen können. Wir haben gestern 3 Stunden lang nach einer jungen Person, 21 Jahre alt, buchstäblich gegraben. Sie war verschüttet, 3 Meter tief im Gebäude der Stadtverwaltung. Wir haben es geschafft, sie zu retten. Gestern waren 7 Menschen leblos geborgen worden, darunter ein 12-jähriges Mädchen. Unter den 26 Verletzten befinden sich offiziellen Angaben zufolge 6 Schwerverletzte. Einwohner von Petrinja sind vom Ausmaß der Zerstörung in ihrer Stadt erschüttert. Als es losging, bin ich barfuß rausgerannt, zusammen mit dem Kind, buchstäblich nackt und barfuß. Es war nur wichtig, den Kopf zu retten. Das Auto ist jetzt unser Dach überm Kopf, das Einzige, was wir haben. Schrecklich, schrecklich, das kann man nicht beschreiben. Wir haben nur unseren Kopf retten können. Das Wichtigste ist es, dass wir noch am Leben sind. Alles andere ist momentan unwichtig. Wir leben noch. Das ist alles. Ach mein Gott, was haben wir erleben müssen? Die finanziellen Schäden des schwersten Erdbebens in Kroatien seit vielen Jahren sind noch nicht abzuschätzen. Die kroatische Regierung, die ihre heutige Kabinettsrunde mit einer Schweigeminute für die Opfer der Naturkatastrophe begonnen hat, kündigte rasche Hilfe für die Betroffenen an.
Alle reden über Corona und wie wär's mit dem guten alten Smalltalk-Wetter? Der Deutsche Wetterdienst hat heute den Rückblick für 2020 herausgegeben. Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad war es das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Mehr dazu von Michaela Kamke.
Dass die Durchschnittstemperaturen viel zu hoch sind und die Jahre damit viel zu warm, ist ein Trend, der sich jetzt schon über 10 Jahre hinzieht. Ein Trend, der uns nicht kalt lassen darf, sagt Klimavorstand Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst. Klimaschutz sei das Gebot der Stunde. Trotz der Corona-Pandemie müsse man jetzt dringend handeln und in den kommenden Jahren den Umstieg auf eine emissionsfreie Gesellschaft schaffen, so Fuchs. Sorgen macht den Meteorologen die zunehmende Trockenheit. 2020 sei nun schon das 3. Jahr in Folge, in dem es zu wenig geregnet hat. Vor allem dann, wenn die Pflanzen wachsen und Wasser brauchen. Davon betroffen waren vor allem viele Gebiete in Nordostdeutschland. Dort gab es auch immer wieder Waldbrände. 2020 fiel im Frühjahr nur die Hälfte der sonst üblichen Regenmenge. Alle Monate bis auf den Mai waren zu warm. Die höchste Temperatur des Jahres wurde mit 38,6 Grad am 9. August in Trier gemessen. Am kältesten war es mit minus 15 Grad am 27. Dezember im bayerischen Oberstdorf.
Und das war's, das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend und starten Sie morgen zuversichtlich ins neue Jahr. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.